Ja, liebe Community, ich begrüße euch heute wieder zu meinem Podcast, The One Health Only Podcast. Wir wollen Fragen stellen, die andere nicht stellen. Wir wollen und wissen ja eigentlich genau, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir die Dinge, die wir gewohnt sind, die uns klar sind oder die uns immer wieder beigebracht werden, wenn wir die nicht hinterfragen, dann kommen wir eigentlich nicht weiter. Und ein interessantes Feld hat sich aufgetan, auch durch die Forschung der Charité, wie ja viele wissen, die Berliner sind oder die zumindest schon mal in der Charité waren, eine der führenden Kliniken in Europa. In der Charité befasst man sich interessanterweise seit einiger Zeit auch mit der Ursache von Depressionen. Und die Frage ist, können eben halt auch den Zusammenhang Infektionen und Depressionen, kann das viele Patienten betreffen, und darüber forscht die Charité. Und wenn wir das mal betrachten, das ist ja neu für uns, dass Infektionen zum Beispiel Depressionen hervorrufen können, und wenn wir wissen, wie weit die Depression in der Bevölkerung verbreitet ist, dann ist das ja schon eine ganz entscheidende Frage, denn man könnte diesen Menschen ja dann anders helfen. Was wir alle kennen, ist die Psychosomatik. Und die Psychosomatik geht immer davon aus, dass alles das, was wir machen, was uns beeinflusst an äußeren sozialen Zusammenhängen, familiären Zusammenhängen, Belastungen, vom Mobbing angefangen, dass das eben halt Wirkung auf uns hat und auf unser Soma sozusagen, auf den Körper, und dass der Körper deshalb leidet. Das Interessante aber, schon seit einigen Jahren gibt es auch den umgekehrten Weg zu denken, das ist die Somatopsychologie. Die geht davon aus, was kann denn eigentlich der Körper selbst auf die Psyche für einen Einfluss haben? Das heißt, was ist, wenn ich eine entzündete Leber habe, ein entzündetes Herz habe oder auch vielleicht eine Krebserkrankung habe? Was macht das mit meiner Psyche? Oder ich kann direkt eine Infektion oder auch andere Belastungen des Gehirns haben. Können sich daraus nicht psychologische Probleme ergeben, psychiatrische Probleme ergeben, kann die Psyche nicht massiv dadurch beeinflusst werden? Das, finde ich, ist ein spannendes Feld. Mittlerweile gibt es noch eine dritte Variante, das ist die Psychoneuroimmunologie. Die guckt nun wiederum, wie psychische Belastung, will ich mal sagen, möglicherweise direkt das Immunsystem beeinflussen können. Auch sowas ist ja denkbar. Wir wissen zum Beispiel, wenn es um Sport geht, dass sportliche Belastung zum Beispiel das Immunsystem auch belasten. Das kann man nachweisen anhand der zellulären Immunität, oder auch eben halt an den Veränderungen, die man messen kann im Körper. Bei bestimmten Laborwerten ist das auffällig. Das, was mich aber interessiert, vielleicht geht noch darüber hinaus. Also Somatopsychologie wäre der Oberbegriff natürlich. Oder man könnte auch sagen Infektopsychologie oder Infektopsychiatrie. Das wäre also der Zusammenhang. Kann wirklich eine Infektion zum Beispiel, aber auch, da ich ja auch Umweltmediziner bin, eine umweltmedizinische Belastung, sprich ein Toxin möglicherweise, zu Beschwerden führen, die sich psychisch äußern. Wir haben an anderer Stelle schon über die Toxoplasmose gesprochen. Die Toxoplasmose gehört bekanntermaßen zu den Infektionen, die die Psyche verändern können, die auch unsere psychologischen oder Verhaltensweisen grundsätzlich beeinflussen können. Und wir wissen zum Beispiel, dass die, wenn man mal von den Zahlen ausgeht, 50% der Bevölkerung circa im Mittel sind mit Toxoplasmen infiziert. Die andere Hälfte der Bevölkerung ist nicht infiziert. Je höher das Alter ist, also mit 70 zum Beispiel, kann man durchaus von 60-65% aller 70-Jährigen ausgehen, die mit Toxoplasmose infiziert ist. Und hier gibt es einschneidende Forschung über der Psychologen, zum Beispiel Professor Pfleger. In Tschechien hat sich lange damit beschäftigt und hat gesehen, dass er, wenn er Fragebögen an seine Studenten verteilt, unterschiedliche Profile, psychische Profile herauskommen, wenn diese Studenten eben mit Toxoplasmose infiziert sind. Wir machen zur Toxoplasmose auch unter diesem Aspekt noch ein Webinar, wo wir da ganz besonders in die Tiefe gehen, weil die Erkrankung so unheimlich verbreitet ist und weil fälschlicherweise davon ausgegangen wird, immer noch, dass eben halt diese Erkrankung nur für den schwerstimmun Gestörten, also nicht immunkompetenten, der Normalbürger ist ja eigentlich, so denkt man, immunkompetent. Deshalb hat er wenig Probleme, wenn er einmal infiziert ist mit diesem Erreger, zum Beispiel Toxoplasma, dann macht ihm das nichts mehr aus. Leider stellen wir zunehmend fest, bei den Leuten, die sich infektologisch gut auskennen und die auch da nachhaken und nachfragen und Laboruntersuchungen machen, dass das leider nicht der Fall ist. Das heißt, nicht nur die, die HIV-infiziert sind, da hat man das ja besonders deutlich gesehen mit der Toxoplasmose, welche dramatischen Folgen das haben kann. Oder bei Menschen, die zum Beispiel Nierentransplantationen haben, da kann man das dann auch sehen, wenn die immunsuppressiv deshalb behandelt werden müssen, damit die neue Niere nicht abgestoßen wird, dann reagiert eine Toxoplasma im Körper auch mit. Denn die schwingt immer mit. Das heißt, wir wissen ja schon lange, dass die Menschen nicht steril sind, sondern immer Erreger enthalten. Beim Herpespatienten weiß das ja jeder. Wird er gestresst, also kriegt sein Immunsystem einen Tritt, einen unangenehmen, dann plötzlich taucht das Herpesbläschen an der Lippe wieder auf. Wir können daraus also schließen, der Patient hat sich nicht neu angesteckt, sondern die alte Infektion ist reaktiviert worden. Und diese Reaktivierungsvorgänge kennen wir ja schon seit Jahrhunderten. Und bei bestimmten Erregern, zum Beispiel Rickettsien, ist das bekannt. Da waren es damals die berühmten Forscher Brill und Zinser, die dieses Rückfall aus einer stummen Infektion, dieses Rückfallfieber, Brill-Zinser-Fieber, oder Brill-Zinser-Rückfall, Brill-Zinser-Erkrankung hat man es auch genannt, dass man so etwas eben haben kann. Und dann sehen wir schon, mindestens zwei Erreger machen das, nämlich die Toxoplasmose macht das, oder drei mittlerweile. Bei Brill-Zinser waren es die Rickettsien, eine ganz, ganz große Gruppe von Erregern, intrazelluläre Erreger. Und beim Herpes wissen es alle, dann sind es mal Viren. Also wir sehen, der Körper kann latent Erreger enthalten und je nachdem, wie dann durch äußere Einflüsse, das können Gifte sein, das kann eine zusätzliche Infektion sein, das kann eine Unterkühlung, eine Überanstrengung sein, Marathon zum Beispiel, das können aber auch zusätzliche Infektionen, wie zum Beispiel jetzt in der Grippezeit eben eine Grippeinfektion sein, die dann über die Schwächung des Immunsystems, weil das Immunsystem sich in dem Moment ja auseinandersetzen muss mit dem neuen Erreger, der reingekommen ist, also in diesem Fall mit der Virusinfektion. Und dann möglicherweise gab es eine stumme Infektion, eine Toxoplasma, das ist eine Parasitenerkrankung oder eine bakterielle Infektion, das wären Rickettsien, oder eben eine Viruserkrankung, das wäre Herpes. Die können alle reaktiviert werden. Und das gilt auch für die sogenannten Immunkompetenten. Auch wenn jemand Borreliose-krank ist zum Beispiel, der hat eine andere Immunsituation als jemand, der keine Borreliose-Infektion hat. Also diese Dinge müssen wir betrachten. Wir müssen also sehen, dass diese Vorgänge ineinander übergreifen. Und in diese übergreifende Problematik, in diese Gemengelage, müssen wir uns einmal hineindenken. Und wenn ich an die Psychosomatik denke und wenn wir daran denken müssen, dass eben halt viele dieser chronischen Infektionskrankheiten unspezifische Symptome machen, die aber auch eben mit Psyche zu tun haben, mit Depressivität zu tun haben, mit Leid zu tun haben, was sich eben halt anders artikuliert, als wenn ich 40 Fieber habe, zum Beispiel bei einer Malaria oder bei einer schweren Lungenentzündung, denn dann weiß der Arzt sofort, um was es sich handelt, dann kann man anhand der Symptome, wir nennen die auch pathognomonisch, also hinweisend auf die Diagnose, sofort sagen, das ist die und die Erkrankung. Genau das geht eben bei diesen chronischen Infektionskrankheiten nicht. Das heißt, wir müssen eben halt die Balance genau betrachten und dass auch ein Immunkompetenter eben halt aus der Balance geraten kann, also immunologisch gesehen. Und das müssen wir berücksichtigen. Denn wenn das bei Herpes funktioniert, dann kann das im Körper genauso gut funktionieren. Nur bei Herpes sieht man es wieder. Das ist also wieder einfach, wenn an der Lippe wieder die Bläschen auftauchen. Geht das aber nach innen der Schuss, dann sieht man es nicht. Und das, was so klassisch war in den letzten Jahren und so aufregend eigentlich in der Infektologie, das ist zum Beispiel, dass von vor vielen Jahrzehnten schon von einem ganz berühmten Arzt, nämlich Sir William Osler, der ist übrigens auch geadelt worden, Sir William Osler, wurde damals schon der Veitstanz diagnostiziert und er hat sehr genau dargelegt, wie nach einer Infektion bestimmte autoimmune Phänomene aufgetreten sind, die dann letztendlich zu den Störungen geführt haben bei dieser Erkrankung. Das heißt, das waren Koordinationsstörungen, also auch hier eine somatische Erkrankung, eine organbezogene Erkrankung. Und hier auch ist es so, dass eben halt nicht die Psyche die Rolle gespielt hat, sondern der Einstieg war eine Infektion. Und dann kommt es eben halt durch die Infektion bedingt zur Folgeerscheinung. Wir kennen das von Scharlach, wo zum Beispiel durch die Scharlacherkrankung eine Infektion im Rachenraum, der Mandeln zum Beispiel, dass dann eben halt Phänomene auch am Herz auftreten können. Da fragt man sich, was hat denn die Halsentzündung mit dem Herzen zu tun? Ja, das hat eine Menge miteinander zu tun. Festgestellt hat man auch, dass es sowohl toxische Phänomene sind beim Scharlach oder eben halt auch autoimmune Phänomene, wenn es also durch die Antikörperbildung auf andere Strukturen, die eigentlich wesentlich mit dem Erreger gar nichts zu tun haben, direkte immunologische Einflüsse gibt. Also Belastungen, die auftreten, die dann das Organ schädigen oder in seiner Funktion stören können. Und das ist natürlich nicht nur beim Herzen der Fall, sondern mittlerweile ist es auch sehr wunderbar gezeigt worden von einer in meinen Augen phänomenalen Kinderärztin aus Amerika, Sue Svedu heißt sie, die zusammen mit einer ebenfalls hervorragenden Forscherin, Madeleine Cunningham, vor einiger Zeit schon eine Präsentation gemacht hat, wo sie gezeigt hat, und das ist auch ein neuer Begriff geworden, PANDAS heißt das, wie die Bären im Zoo oder auch PANS. Das sind zwei Autoimmunphänomene, die zum Beispiel zu einer Autoimmunenzephalitis, also einer Entzündung des Gehirns durch Autoimmunvorgänge führen können. Ursache dafür sind die Infektionen im Hals. Also Streptokokken, Staphylokokken können dafür Ursache sein. Und das hat Sir William Osler damals schon beschrieben. Leider hat man dieses Wissen eigentlich vergessen oder es ist vergraben worden, wie dem auch immer. Nun haben diese beiden Forscherinnen es ausgegraben und uns und zum Erstaunen eben halt auch der Neurologen, die erstmal gar nicht damit so mit einverstanden waren, eben halt uns gezeigt, wie wichtig diese Halsentzündungen sein können für die Psyche der Kinder. Das heißt, das sind schwere psychiatrische, neurologische Erkrankungen, die oft leider auch zum Besuch der Psychiatrie geführt haben oder auch zum Verweilen in der Psychiatrie, weil eben halt hier nicht vermutet worden ist, dass es sich um autoimmune Phänomene handelt. Glücklicherweise kann man das heute sehr genau diagnostizieren. Wir kümmern uns bei uns um diese Phänomene in unserer Praxis und wir machen auch die Diagnostik und auch die Spezialdiagnostik, die man in Amerika nur machen kann zurzeit. Da werden also bestimmte Autoimmunphänomene nachgewiesen. Antikörper, die sich gar nicht normalerweise bilden, aber wenn eine solche Halsentzündung auftritt, können die sich bilden. Und die greifen eben halt jetzt in die Neurobiologie ein. Das heißt, die können zu Koordinations- und Bewegungsstörungen also führen, aber auch zu psychischen Veränderungen bis zur Obsession, bis zu Ticks, verschiedenen Verhaltensweisen, die sich ändern, plötzlich in diesem Fall sichtbar über Nacht, zum Entsetzen der Eltern und eben leider auch damals noch zu keiner vernünftigen Diagnostik und natürlich damit auch zu keiner vernünftigen Therapie. Denn wenn man dann antiinfektiv therapiert zum Beispiel, kann man diese Phänomene relativ schnell wieder aufheben. Voraussetzung ist, dass man es zeitig erkennt und auch zeitig adäquat reagiert. Und hier konnten mittlerweile Hunderte von Kindern diagnostiziert werden. Leider gibt es solche Phänomene natürlich auch bei Erwachsenen. Ja, die Definition für PANDAS und PANS bezieht sich leider nur auf die Kinder und nur dann, wenn es spontan zu diesen Erkrankungserscheinungen kommt. Und bei uns als Erwachsene muss man natürlich sagen, gibt es genau das gleiche Phänomen. Und da können eben Infektionen zum Beispiel, die Toxoplasmose als Beispiel, die Borreliose als Beispiel, alle Erreger, die wir als neurotrop bezeichnen, trophein heißt sich neigen, neuro, also praktisch dem Nervensystem, neigen gegenüber und da eben Entzündungen machen, autoimmune oder entzündliche Phänomene, also Immunphänomene. Weil das Immunsystem des Gehirns, ein sehr spezielles Immunsystem, was sich Mikroglia nennt, diese Mikroglia kann aktiviert werden. Und wenn die aktiviert, wenn entsteht da oben ein Immunsturm, der unter Umständen bei chronischer Infektion über Monate oder manchmal auch Jahre anhalten kann. Und dieser Immunsturm führt dann zur Veränderung der Psyche, des Verhaltensweise, der Stimmungen, manchmal auch der Kognition. Das heißt, auch das Denken kann gestört sein. Oder vor allen Dingen auch, ich habe jetzt gerade so eine Patientin, 26 Jahre alt, die eine Störung auch der Feinkoordination hat. Das heißt, die kann jetzt mal keine Kreise mehr malen, sondern nur noch Vierecke. Die konnte mal vier Sprachen fließend sprechen und die Bezogung liegt auf konnte. Jetzt im Moment kann sie das nicht. Und sie war eben halt auch sehr weit mit ihrem Studium schon gediehen, aber konnte ihr letztes Examen jetzt nicht ablegen. Und sie sprach, wie gesagt, diese vier Sprachen. Gleichzeitig spielte sie noch vier Musikinstrumente, die ja eine sehr raffinierte Feinmotorik verlangen. Auch das geht jetzt nicht mehr. Hier liegen also offensichtlich Infektions- und Autoimmun- oder auch Immunvorgänge vor, die es abzuklären gilt. Und wir müssen also lernen, dass wir nicht nur eine Psychosomatik haben. Und das Tragische ist eben, dass viele, viele dieser Menschen, die eben halt anders diagnostiziert werden, als das, was ich jetzt von der Biologie, von der Infektologie, von der Immunologie her weiß, dass sie dann leider nur psychosomatisch diagnostiziert werden. Das wäre ja nicht so schlimm. Das Entscheidende ist nur, wenn das einmal der Fall ist und das einmal in der Akte drinsteht, bekommen diese Patienten damit praktisch ein Stigma. Und sie kommen eben halt aus dieser Falle, in der sie sich befinden, aus der kleinen Grube, in die sie gestürzt sind oder in die man sie gestürzt hat, kommen sie nicht mehr heraus. Deshalb muss man in meinen Augen alle psychosomatischen Diagnosen erstmal hinterfragen. Und zwar nicht deshalb, weil sie möglicherweise nicht kompetent gestellt sind, sondern weil man fragen muss, auf dem Weg zu der Diagnose wurden denn immunologische oder auch infektiologische Vorgänge und Erkrankungen berücksichtigt. Das heißt, es muss vorher unbedingt bei psychiatrischen, bei neurologischen oder auch bei psychologischen Diagnosen eine Ausschlussdiagnostik gemacht werden. Und wenn dann wirklich immunologisch und infektiologisch nichts gefunden ist, wenn kein Verdacht auch schon aufgrund der Anamnese her, der Befragung her besteht, dann kann man ja immer noch zu dieser psychosomatischen Diagnostik kommen und der Patient kann dann mit Fug und Recht auch adäquat behandelt werden. Aber wir müssen lernen, dass bei jeder Depression, bei jeder psychosomatischen Erkrankung und bei jeder schweren auch psychiatrischen Erkrankung immer zu hinterfragen ist, gab es Tierkontakte, gab es Infektionen, können es auch Infektionen gewesen sein, die im Moment stumm sind, die man eben halt nur durch eine raffinierte Diagnostik herausbekommen kann, gab es im Vorfeld Kontakte zu Tieren, gab es entsprechende Reisen, gab es Stiche von Insekten, die möglicherweise solche Erreger übertragen können. Das alles muss gefragt werden, dafür muss man sich Zeit nehmen. Ja, wir wissen, die steht leider heute kaum zur Verfügung in der Routinepraxis. Und das Zweite, was dem entgegensteht, ist eigentlich auch das Problem, dass die Infektiologie nicht mehr hoch im Kurs steht. Sie ist im Grunde vernachlässigt worden. Eigentlich müsste sie integraler Bestandteil jeder Sparte der Medizin sein. Egal, ob das jetzt Gynäkologie ist, Neurologie ist, Psychiatrie ist, ob das jetzt ein Augenarzt ist sozusagen oder ob wir gastroenterologisch vorgehen. All diese Dinge spielen eine große Rolle. Wir wissen mittlerweile natürlich, dass der Darm ja den Kopf mitbestimmt. Ja, das heißt, zwischen Darm und Psyche hat man den Zusammenhang schon erkannt. Man schaut aber nur aufs Mikrobiom, man schaut also nur auf die sogenannte Dysbiose, also wenn die Zusammenstellung der Bakterien in der Menge und auch in der Art nicht mehr optimal ist, wie man das aus dem Lehrbuch kennt, dann wird da interveniert und dann wird vielleicht die Diät umgestellt, dann wird vielleicht die Nahrung umgestellt, Belastungen werden vermieden, Unverträglichkeiten, Allergien, Glutenallergie kennen wir, kennen auch Fructoseintoleranz und andere Begriffe, die sind heute schon in aller Munde. Und trotzdem muss man auch hier aufpassen, nicht wieder zu einäugig zu werden und muss auch hier differenzieren und muss die Paradigmen, also das, was wir allgemein hin glauben, immer wieder hinterfragen, zugunsten der Patienten, zugunsten einer besseren Diagnostik und zugunsten einer möglicherweise auch besseren Strategie oder Therapie. Denn wir sehen viele Patienten, die psychosomatisch, neurologisch, psychiatrisch diagnostiziert waren. Und wenn man sie dann dieser Diagnostik eben halt aussetzt, wenn man diese Fragen alle stellt, dann können wir doch relativ schnell erkennen und begreifen, da stecken noch ganz andere Phänomene dahinter. Und dann kann man auch wirklich mit Fug und Recht aufgrund der Diagnostik, aufgrund der Erkenntnisse, der Zusammenhänge vor allen Dingen, die sich im langen Gespräch mit dem Patienten ergeben, wenn man das ganze Leben nochmal reflektiert, und zwar nicht nur unter dem Aspekt, ob die Beziehung zur Mutter eine Belastung war oder ob es Streit zwischen Vater und Sohn gegeben hat oder ob möglicherweise Mobbingphänomene in der Schule abgelaufen sind oder an der Universität oder im beruflichen Alltag, sondern wir müssen eben halt endlich wieder lernen, dass es noch viel mehr gibt als die direkten sozialen und psychischen Belastungen, die aufgetreten sind, dass die dann auf das Soma wirken, das wissen wir ja. Das soll auch nach wie vor nicht geändert werden. Und wir wissen auch, dass wenn man eben den Menschen geschickt formt, von Yoga angefangen bis zu bestimmten anderen Erkenntnissen, von der Familienaufstellung bis zu vielen anderen Sachen, können wir auch eine heilende Wirkung auf die, nicht nur auf die Psyche, sondern damit letztendlich auch auf das Immunsystem, auf die gesamte Biologie des Körpers ausfüllen. Das ist messbar. Und trotzdem müssen wir vielleicht mal beginnen, die so häufigen Erkrankungen, die Infektionen, die latenten, möglicherweise auch über eine gewisse Zeit asymptomatisch verlaufenden Erkrankungen wie die Toxoplasmose oder auch die sogenannte Borreliose, die chronische Borreliose, die einfach nur als Post-Lyme-Syndrom verschlissen wird, wo man einfach nicht mehr davon ausgeht, dass die Erreger möglicherweise noch Aktivität haben und eben halt aufs Immunsystem und damit möglicherweise auf die Psyche Einfluss haben können. Das müssen wir erkennen und müssen dem Patienten auch die Chance geben, nicht stigmatisiert zu werden, sondern adäquat diagnostiziert zu werden. So, da ist noch in meinen Augen erhebliche Arbeit zu leisten. Und das ist teilweise eben halt auch eine psychologische Arbeit, die man an den Ärzten, an den Therapeuten leisten muss, die sich eben halt leicht auch auf das einfache, gängige, was wir ja mittlerweile alles wissen, eingelassen haben und damit therapeutische und auch diagnostische Konzepte haben, die durchaus tragfähig und auch für den Patienten hilfreich sind. Aber wir sehen zunehmend eben halt gerade in diesem Bereich, dass man viele, viele Erkrankungen, die gemeinhin einfach nur als Depression, Schizophrenie oder anders wie tituliert oder auch diagnostiziert wurden, dass man, wenn man die richtig hinterfragt, toxikologisch, immunologisch, autoimmunologisch, infektiologisch, dann findet man eben halt da doch Zusammenhänge, die vorher nicht offensichtlich waren. Und das ist häufiger, als wir denken. Und bei der Toxoplasmose gilt wirklich, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Das müsste man wissen. Und 50% der Bevölkerung ist ja eine erhebliche Zahl. 60% zum Beispiel bei den 70-Jährigen, hatte ich gesagt, ist ja noch erheblicher. Und wenn wir dann wissen, dass der größte Teil der Patienten, die infiziert sind, eben halt zum Beispiel auffällig werden und Punkte in Flensburg haben, weil ihr Risikoverhalten sich geändert hat, die fahren dann schon mal eher als ein Nicht-Infizierter in der 30er-Zone 50 oder manchmal sogar noch schneller, dann ist das von erheblicher Bedeutung. Und da gibt's eben halt diese wunderbaren Arbeiten von Herrn Pfleger, Professor Pfleger in Tschechien, der das auch an seinen Studien belegen konnte. Also spätestens, wenn der erste Fall gefunden wird, dann muss man auch weitere vermuten. Und bei 50% Infektionsrate in der Bevölkerung kann man davon ausgehen, dass sicherlich viele stumm infiziert sind, die gar keine Probleme haben. Wir reden aber auch ja hier nicht von Menschen, die keine Probleme haben und sich nur mal checken lassen wollen, ob sie auch noch eine Toxoplasmose, eine chronische Borreliose oder ähnliches haben. Nein, wir reden von Menschen, die krank sind. Wir reden von Menschen, die depressiv sind. Wir reden von Menschen, die andere psychiatrische oder sonstige neurologische Probleme, zum Beispiel auch wie Epilepsien haben. Denn auch Epilepsien können durchaus durch Infektionen im Mutterleib, nach der Geburt oder eben halt im Laufe des Lebens entstehen. Und wir finden überaus häufig, dass Infektionen dafür eine Rolle spielen. Also all diese Dinge müssen hinterfragt werden. Und je mehr die Erkenntnisse nun wachsen, auch im Bereich der sogenannten Somatopsychologie, die ja genau nach den anderen Ursachen, nach den organischen Ursachen fragt, für die psychischen Symptome oder psychischen Erkrankungen, psychischen Diagnosen. Wenn also da schon Belege vorliegen und die wachsen immer mehr. Und wenn jetzt solche Phänomene dazugekommen sind wie Pandas und PANS, das sind diese plötzlich auftretenden, das auch mit P am Anfang, diese plötzlich auftretenden Erkrankungen, die eben halt zeigen, wie stark der Zusammenhang ist, wie dramatisch auch die Symptome sind, die sich durch Infektionen oder durch die sogenannte Mimikrie, ja, die immunologische Mimikrie, also ein Verwechsel, Mechanismus, dass also durch die Immunreaktion des Körpers nicht der Erreger getroffen wird, sondern vielmehr Strukturen, die wir eigentlich brauchen, zum Beispiel eben halt im Gehirn. Das wären bestimmte Rezeptoren, die dann falsch bedient werden, wo eben halt nicht der eigentlich nötige Ligand, also der Wirkstoff sozusagen, daran geht, sondern in diesem Falle eben halt es zu einer Verwechslung kommt und die zum Beispiel Dopamin 1 oder Dopamin 2 Rezeptoren nicht mehr richtig bedient werden, weil da schon Fremdantigen drauf sitzt, beziehungsweise ein fremder Ligand. Also die Besetzung ist falsch, es kommt zur Verwechslung. Und das nennen wir Autoimmunität. Und wenn man diese Autoantikörper dann bestimmt und wenn man sieht, dass der Dopamin 1 und Dopamin 2 Rezeptor besetzt ist, dann kann der natürlich nicht so funktionieren. Und diese Dinge müssen mehr in den Vordergrund rücken. Und wir werden dazu Webinare machen, wo wir gerade jetzt an den Einzelerregern uns abarbeiten, mit der Toxoplasmose beginnen. Ich kann nur dringend darauf hinweisen, nehmt an solchen Webinaren teil, weil im Rahmen der jetzigen Vorträge, Podcasts oder auch teilweise YouTube-Videos kann ich nicht so detailliert an die ganze Sache herangehen. Wir wollen dann unter Umständen auch im Dialog erarbeiten, wie wir da herankommen und was das für den Einzelnen auch für eine Bedeutung hat. Also da kann man erheblich von profitieren und wir können dann wirklich in die Details gehen. Wichtig ist mir, dass ihr jetzt die Botschaft mitnehmt, es gibt Erkrankungen, psychische und neurologische, die definitiv Ursachen haben, die wir bis dato nicht vermutet haben, die nicht aus unseren sozialen Zusammenhängen, aus unserer Belastung, aus unserem Stress, vom Missbrauch eben halt bis zum Attacke oder auch Autounfall, Überfall, Ähnliches sein können, die uns stark belasten. Tod eines Angehörigen oder Scheidung der Eltern. Viele Dinge spielen dabei eine Rolle. Wir müssen aber wissen, dass es auch organische Ursachen gibt. Wenn das Gehirn entzündet ist, dann reagiert es nicht so wie das nicht entzündete Gehirn. Also das ist ja vollkommen klar. Wir sehen das ja auch bei Vergiftung oder wir sehen das ja auch bei den Drogen zum Beispiel. Das sind ja auch toxische Eingriffe, die eben halt dann unsere Psyche massiv beeinflussen. Also wer da jetzt als Therapeut oder vielleicht als Drogenbenutzer schon Erfahrung mit gehabt, der weiß das eben halt. Wir wissen es von dem Darm, um das nochmal zu wiederholen, dass der Darm die Psyche auch beeinflussen kann, dass jemand mit einer chronischen Erkrankung des Darmes, mit einer Entzündung wie Morbus Crohn zum Beispiel oder Colitis ulcerosa unter Umständen andere Verhaltensweisen, auch andere Emotionen hat, ist vollkommen nachvollziehbar. Und wir wissen sogar, dass Menschen mit Polyarthritis, also mit dieser multiplen Gelenkentzündung, dass die immer meistens eine Begleitdepression haben. Und die kommt nicht deshalb, diese Depression, weil die Leute Schmerzen haben und deshalb depressiver sind. Nein, die kommt direkt durch immunologische Phänomene, die mit den Entzündungen der Gelenke zu tun haben, weil das Immunsystem ja durch den Dauerstimulus der Ursache, die ja in den Gelenken drin sitzt, eben halt sich provozierend verhält und damit eben halt auch das Gehirn mit betroffen ist. Sozusagen, es schwappt die Entzündung von den Gelenken auch ins Gehirn. Denn manchmal wird durch solche Phänomene auch die Blut-Hirn-Schranke geöffnet. Und wenn die Öffnung da ist, dann können bestimmte Stoffe, die da oben im Gehirn überhaupt nicht zu suchen haben, das Gehirn in seiner Funktion beeinflussen. Und die Beeinflussung der Funktion des Gehirns, das sind dann für uns die sichtbaren Symptome, wie eben psychiatrische Symptome, die dann unter Umständen beim Psychiater, der oft ja immunologisch oder auch infektiologisch keine Vorbildung haben muss bis heute, für den ist das natürlich auch kein Weg, den er gehen kann, weil er A, die Diagnose nicht stellen kann, er kennt die Teste unter Umständen nicht und B, ist es auch nicht in seinem Ressort. Das heißt, die Therapie könnte er dann auch nicht entsprechend machen. Das heißt, hier wäre eine integrative Kooperation vonnöten oder es kommt vielleicht eines Tages mal zu dem nicht nur Psychiater, sondern zum Immunpsychiater oder Infektpsychiater, dass man hier also eine Kombination eines Facharztes möglicherweise nochmal überlegt, denn die Bedeutung scheint immer größer zu werden und langsam wird erkannt, welcher große Berg von Patienten sozusagen immer nur von den Psychiatern vor sich hergeschoben worden ist. Und wir haben versucht natürlich mit Fug und Recht und das auch mit sehr viel Sachverstand bestimmte Medikamente einzusetzen. Jetzt aber sollten wir diese zusätzlichen Informationen, die immer deutlicher werden, nutzen. Und das kann man heute schon. Dafür müssen wir nicht noch jahrzehntelang Forschung betreiben, sondern wir können eben halt diese Ausschlüsse schon machen. Wir können die Diagnostik machen. Wir können einfach den Blick wagen in die Immunologie und auch in Infektiologie und wir können aus der Geschichte, der Lebensgeschichte und auch der sogenannten Anamnese bei deutlicher, langer Befragung und auch Erklärung und auch Festlegung, was war bei den Patienten los oder eben die Befragung, wie ist er aufgewachsen, mit oder ohne Tiere, mit oder ohne Katzen, mit oder ohne Zeckenbisse, ist er auf dem Land groß geworden oder in der Stadt, das macht den großen Unterschied. Und hier müssen wir beginnen anhand der intensiven Fragen und dem großen, wichtigen, eigentlich Schwerpunktgespräch mit dem Patienten. Was hat ihn möglicherweise in diese Lage versetzt und warum hat er nun wirklich seine psychische Erkrankung? Und je eher wir das lernen, je eher wir das tun, desto größer ist auch der Erfolg, den wir hinter einer Therapie haben können. Denn wir haben ja auch sehr viele therapieresistente psychiatrische Erkrankungen, wo eben bestimmte Kombinationen sogar von Psychopharmaka, Antidepressiva und so weiter nicht zur Wirkung kommen. Und vielleicht noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Wir haben, wenn man das jetzt untersucht, oft festgestellt, dass bei vielen Medikamenten, die bei Schizophrenen oder auch Depressiven eingesetzt werden, dann eine deutliche Wirkung, wenn man zum Beispiel sich mit der Population von Erregern beschäftigt, seien es Bakterien, Viren oder Parasiten, dass wir gesehen haben, dass bestimmte Psychopharmaka zum Beispiel direkte antiparasitäre oder antibakterielle Wirkung haben, die dann unter Umständen die Symptomatik des Patienten deshalb verbessern, nicht weil es direkt auf die Psyche wirkt sozusagen und auf die Hirnphysiologie, sondern weil es auch auf die Erreger wirkt, die dann letztendlich das Immunsystem provozieren und als Folge von der Provokation des Immunsystems kommt es dann eben zu psychiatrischen Symptomen oder auch direkten Erkrankungsbildern. Also hier drüber nachdenken, einfach aufmerksam auch im Internet schauen. Wir werden dieses Webinar anbieten, wo wir Einzelerreger, die möglicherweise eben halt solche Erkrankungen, wie ich sie beschrieben habe, machen können. Wir nennen sie, um das nochmal zu sagen, neurotrope Erreger. Trophein nochmal heißt sich neigen. Die neigen sich also dem Gehirn zu. Das ist also der ihr Lieblingsort sozusagen, wo sie dann auch immunologische Veränderungen hervorrufen. Bleibt also dran an der Problematik, schaut euch das Ganze nochmal an, versucht auch mal schon im Vorfeld des Webinars ein bisschen darüber zu lesen. Wir werden die Zusammenhänge nochmal explizit darstellen. Wir werden über die Diagnostik sprechen, wir werden über die Symptome sprechen, die möglicherweise den Neurologen oder Psychiater veranlassen, seine Diagnosen zu stellen. Und wir werden dazu Stellung nehmen, wie das aus unserer immunologischen, infektologischen und autoimmunologischen Sicht zu interpretieren ist. Das ist für euch wichtig, denn es entscheidet unter Umständen erheblich über den Ausgang der Therapie und über die Perspektive eures Lebens. Und wir wollen ja eigentlich 100% Gesundheit. Wir wissen, das ist ein hehres Ziel. Aber der Weg dahin ist durch Fragen gepflastert sozusagen und durch Antworten eben halt gesegnet. Deshalb, wenn man nicht fragt, bekommt man keine Antworten. Und wenn man nicht die richtigen Fragen stellt, und darum geht es, dann bekommt man auch nicht die richtigen Antworten. Wir wollen die richtigen Antworten, die für euch die bessere Gesundheit garantieren. In dem Sinne verabschiede ich mich, seid wieder dabei, bald wieder zum neuen Thema. Alles Gute, bis dahin.